Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen beim News-Update von Energate. Heute ist der 20. September und ich freue mich über hochrangigen Besuch. Heute in der Folge dabei sind Michaela Tix, unsere Redaktionsleiterin für Gas- und Wärmethemen. Hallo Michaela.
Ja, guten Morgen zusammen.
Und bei uns ist Ruben Bartke, der ist Redaktionsleiter für Markt- und Industriethemen bei uns. Hallo Ruben.
Ja, hallo, guten Morgen.
So, schön, dass ihr dabei seid. Geht's euch gut?
Ja, war eine anstrengende Woche, aber ja. Jetzt sind wir bald froh, dass es zu Ende ist.
Kann man so sagen.
Ja, also kann man auch sagen, wir gucken auf eine turbulente Woche irgendwie zurück. Es war wirklich ordentlich viel los. Ich könnte einfach mal ein paar Themen rauspicken, über die wir heute kommen wir gar nicht dazu, über die zu sprechen. Also es gibt Vorschläge für neue EU-Kommissare. Das ist ja durchaus wichtig auf europäischer Ebene. Wer ist künftig für die Energiepolitik in Brüssel zuständig? Da gibt es einmal den Vorschlag, dass die spanische Energieministerin Teresa Ribera künftig für den Green Deal der EU-Kommission zuständig wird. Das ist ein Bereich, den bisher Maro Šefčovič verantwortet hat, also wechseln von der Slowakei nach Spanien. Auch beim Energieminister Energiekommissar gibt es einen Wechsel. Da gab es bisher eine Kommissarin, Katri Simson aus Estland. Auf sie soll jetzt Dan Jørgensen folgen aus Dänemark. Und ja, keinen Wechsel gibt es beim EU-Klimakommissar, das bleibt Wopke Hoekstra aus den Niederlanden. Insgesamt verändert sich aber die Kommission total, wenn die Kommissare denn durchkommen, denn besiegelt ist das Ganze noch nicht. Die müssen sich jetzt erstmal dem EU-Parlament stellen und das dürfte ja jetzt in der neuen Legislaturperiode im EU-Parlament durchaus auch schwieriger werden, dort mit den bisherigen Energiethemen durchzukommen, weil die Gewichtung im EU-Parlament hat sich doch ein Stück weit verschoben und die drei haben durchaus, glaube ich, eine ambitionierte Aufgabe, sich weiterhin für die Energiewende einzusetzen. Anderes Thema aus Deutschland, Onshore-Wind-Auktionen, die waren in den letzten 2,5 Jahren stets unterzeichnet. Es gab immer mehr Angebot als Nachfrage nach der Umsetzung von Windparks an Land, hat sich gedreht. Ruben, da ist jetzt auch eigentlich von einem Rekord die Rede. Sehr viel Angebot gab es da. Ja, gibt es so eine Trendumkehr?
Ja, genau, kann man so sagen. Kommt nicht ganz überraschend. Die Zahlen der Genehmigungen sind ja auch relativ transparent. Aber es ist natürlich eine erfreuliche Entwicklung und tatsächlich kann man sagen, wenn sich dieser Trend fortsetzt, dann wird auf einmal etwas möglich, womit niemand mehr gerechnet hat im Markt, nämlich dass wir unser Zubauziel bei der Windenergie tatsächlich noch erreichen können. Das ist schon natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Anderer Aspekt ist die Kosteneffizienz der Windenergie. Es findet jetzt tatsächlich Wettbewerb wieder in den Auktionen statt, was dazu führt, dass die Kosten runtergehen könnten. Und das ist etwas, was die Windenergie ja zuletzt überhaupt nicht mehr hatte. Da haben Leute, die einen Windpark entwickelt haben, in der Regel immer den Höchstpreis geboten und einen Zuschlag erhalten. Also hier deutet sich an, dass ein bisschen mehr Dynamik im Markt wieder entsteht.
Ja, es war ja auch insgesamt eine dynamische Woche. Michaela, wir zwei beide waren am Mittwoch bei einer Schulung. Da hat in der Mittagspause ordentlich das Telefon geklingelt, weil uns die ein oder andere Nachricht auch noch von extern erhalten hat. Unter anderem gab es einen Chefwechsel bei der LEAG. Thorsten Kramer ist dort überraschend abberufen worden und es gab vor allem ganz viele Veranstaltungen. Also in Leipzig fand das Ostdeutsche Energieforum statt, der DVGW-Kongress, große Gasveranstaltung, dann Beyond Gas, auch eine Veranstaltung in Oldenburg zum Thema Wasserstoff, Energierechtstag, da wirst du uns gleich noch davon berichten, Michaela, aber es war relativ viel los, auch beim Thema Wasserstoff. Der DVGW-Kongress ist da auch mit ein zentrales Jahresereignis. Der DVGW, das ist eine Vereinigung, eigentlich ja so ein technischer Regelsetzer, hat sich aber in den letzten Jahren durchaus auch aufgeschwungen, sich mehr in die politische Arbeit einzubringen. Und die haben ihren Kongress genutzt, auch mal so ein Stimmungsbild in der Branche einzuholen. In der großen Industrie, aber auch bei den zuständigen Netzbetreibern. Wie ist denn eigentlich so die Stimmung zum Wasserstoffhochlauf und ja, das Stimmungsbild, kann man sagen, es trübt sich so durchaus ein bisschen ein, passt wahrscheinlich so zur gesamtwirtschaftlichen Lage, zum Stimmungsbild in der gesamten Industrie in Deutschland. Das ist nicht so richtig hoch erfreut.
Ja, ich glaube, das ist so eine, mein Kollege Heiko Lohmann war ja in Oldenburg bei der Beyond Gas und hat auch berichtet, das ist wirklich eine Mischung, eine etwas merkwürdige Mischung. Einerseits gibt es auch ganz viel Aufbruchstimmung, weil jetzt wirklich auch erste Projekte im Rahmen des Kernnetzes konkret werden. Es gab auch eine Investitionsentscheidung, die verkündet worden ist in Oldenburg. RWE wird 2 große Speicher, Kavernenspeicher in Gronau-Epe bauen. Das ist das Projekt Getta 2. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gehört. Ja, da gibt es jetzt mal, ne? Nägel mit Köpfen, wie man so schön sagt. Das war dann schon mal eine Nachricht, die wir auch gerne auf die Seite 1 gepackt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel, es kommt nicht vorwärts, der Gaspreis ist runtergegangen, das macht unsere Business Cases halt für grünen Wasserstoff irgendwie schwieriger. Auf der anderen Seite gab es dann auch die Stimmen in Oldenburg von RWE, wir sind ein bisschen zu streng, ne, was wir dem Wasserstoff oder dem grünen Wasserstoff zumuten. Wir müssten eigentlich ein bisschen lockerer werden, was die Kriterien angeht, welchen Strom wir überhaupt einsetzen können in den Elektrolyseuren.
Im Ruhrgebiet gab es auch eine Serie von Wasserstoffkonferenzen in dieser Woche. Unser Kollege Philipp Akoto hat eine Veranstaltung in Dortmund besucht, dort auch nochmal ein Plädoyer, nicht nur die Kriterien für grünen Wasserstoff zu öffnen, sondern ganz generell den Wasserstoffmarkt für den blauen Wasserstoff, der eben nicht aus Ökostrom gewonnen wird, sondern aus Erdgas. Norwegen bietet sich da als Lieferant an. Das war auch ein starkes Thema. Ganz grundsätzlich geht es natürlich so ein bisschen auseinander. Ne? Die Netzbetreiber sind jetzt erstmal froh, dass das Wasserstoffkernnetz kommt. Da haben wir diese Woche auch darüber berichtet. Es kommt noch mal ein bisschen später als eigentlich gedacht. Am Sonntag wäre eigentlich die Frist abgelaufen für die Bundesnetzagentur, das Wasserstoffkernnetz zu genehmigen. Das verschiebt sich jetzt wahrscheinlich noch mal um einige Wochen. Bundesnetzagentur spricht momentan von Mitte Oktober. Grund ist, dass es um ein Projekt noch Gespräche gibt. Ein Projekt in Ostdeutschland. Soweit wir wissen, geht es darum, um eine Leitung, die vom Norden von Mecklenburg-Vorpommern Richtung Süden runterführen soll, bis zu einem Gasspeicher Katharina in Sachsen-Anhalt. Da gibt es noch Gespräche, da hatten wir vorher auch mal ein Interview mit einer Staatssekretärin aus Mecklenburg-Vorpommern, die damals auch schon angedeutet hatte, dass es da noch Gespräche gibt. Da werden wir sicherlich demnächst noch mehr dazu hören. Und auf der anderen Seite steht eigentlich die Industrie, ja, die bei all dem Hype um den Wasserstoff nicht ganz so mitmacht und sich halt Sorgen macht um die Preise und Kosten.
Und ich glaube auch, was Philipp so berichtet hat von der Tagung, war ja mitten im Ruhrgebiet unterwegs, dass auch die Ernüchterung oder sagen wir mal die Sorgen, die ThyssenKrupp Steel auslöst, halt auch nicht ohne sind. Ne? Das war einer der großen Unternehmen, die auch als Befürworter des Kernnetzes aufgetreten sind, dass das Thema vorangepusht haben, einer der großen Abnehmer auch tatsächlich ist. Da hat jetzt die Branche schon Sorgen, was heißt das jetzt? Werden Teile vom Kernnetz irgendwie gekippt? Da gab es natürlich auch direkt abwiegelnde Stimmen. Nee, so schlimm ist das nicht. Da gibt es auch ganz viele andere, die das abnehmen können. Aber trotzdem, denke ich, wird das schon ein kleines Problem werden, tatsächlich, wenn die wegbrechen sollten. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Mal sehen, was passiert.
Ja, ThyssenKrupp ist ein Riesenabnehmer. Heute für Erdgas auch, künftig dann eben sollte es sein für Wasserstoff. Aber da gibt es ja einige Turbulenzen, bei denen man jetzt schwer sagen kann, in welche Richtung dreht sich das?
Man kann die Frage so ein bisschen, wenn man es zuspitzt, könnte man formulieren, wie systemrelevant ist ThyssenKrupp eigentlich für das Wasserstoffkernnetz? Ich glaube, das kann man durchaus mal, die Frage kann man, damit kann man sich beschäftigen. Hoffentlich ist die Antwort, dass kein Einzelunternehmen so systemrelevant ist, dass die Pläne nochmal verändert werden müssen. Ich glaube auch, dass die meisten Beobachter das so einschätzen würden. Es ist natürlich eine provokante Frage, aber tatsächlich steht im Raum, müssen wir die Pläne womöglich nochmal anfassen, wenn sich der Bedarf so verschiebt oder verändert.
Weil das Kernnetz natürlich nur eines der großen Themen ist. Es geht ja auch um die Wasserstoffspeicher. Es geht um das Verteilnetz. Das ist natürlich auch Teil der Debatte, dass man sagt, naja, gut, es ist zwar schön, dass jetzt die Autobahnen kommen, aber wir sind nicht an der Autobahn angesiedelt. Wir hoffen, dass dann über das Verteilnetz künftig der Wasserstoff auch zu uns kommt. Da drängeln natürlich jetzt auch einige, dass es da schnell weitergeht. Ist auch verständlich. Und auch so ein bisschen auf die Produktionsseite. Es gibt halt unheimlich viel Interessensbekundungen zum Aufbau von Elektrolyseuren, aber im Verhältnis dazu relativ wenig wirklich finale Investitionsentscheidungen. Das ist auch so ein bisschen dieses Hin und Her bei der Stimmung, weil wir hatten diese Woche im Vorfeld von Beyond Gas auch ein Interview mit dem Leiter Wasserstoff bei der EWE AG aus Norddeutschland. Und die haben gesagt, naja, wir kommen. Also wir bauen mehrere hundert MW an Elektrolyseuren auf. Ein Bauauftrag für einen Elektrolyseur mit mehr als 300 MW in Emden ist bereits erteilt. Also es schwankt immer so ein bisschen hin und her. Es gibt natürlich unheimlich hohe Erwartungen auch. Ja, da hat die Branche auch ordentlich dran mitgewirkt, dass wirklich jetzt ganz viele auf den großen Hoffnungsträger Wasserstoff gucken. Aber die Umsetzung, naja, da gibt's halt mal einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Dauert halt.
Ein Problem, wie ich schon gesagt habe, ne, dass auch kleinere Elektrolyseure mit kleineren Leistungsklassen, die flogen, oder die haben sich natürlich ganz anders gerechnet vor 2 Jahren, wo der Gaspreis Richtung 100 Euro zeigte. Da ist es jetzt schon deutlich schwieriger geworden. Ein Hoffnungsschimmer ist, dass die Genehmigung tatsächlich einfacher werden soll. Das ist eine gute Botschaft. Da haben auch Teilnehmer der Branche gesagt, vorher mussten sie ein, zwei Ordner, Kisten rüberschneppen zu den Genehmigungsbehörden. Da soll jetzt tatsächlich was einfacher werden, vor allem für die kleineren Elektrolyseure. Aber ja, das ist so ein Hoffnungsschimmer. Wir werden beobachten, wie es weitergeht.
Ja, gerade in der Energiewirtschaft ist, glaube ich, bei den Themen die Stimmung grundsätzlich nicht so negativ. In der Industrie sieht es schon anders aus. Wir hatten gerade das Beispiel ThyssenKrupp. Gibt ja momentan leider viele negative Nachrichten aus der deutschen Industrie. VW gehört mit dazu. Ruben, du hast in deiner Funktion als Redaktionsleiter für unsere Markt- und Industriethemen ja auch heute ein Thema mitgebracht, das sich genau damit beschäftigt, nämlich eine Studie vom Institut der Deutschen Wirtschaft, die genau auch da nochmal die Stimmungslage der Industrie einfängt. Uns interessiert natürlich vor allem der Energieteil. Mhm. Wie gucken die auf das Energiethema? Und das Energiethema ist in der Industrie eben auch total zentral.
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es handelt sich um eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage zum Thema Klimatransformation, wenn man so will. Also die Umstellung auf klimaneutrale Prozesse. Wie wird das in der Industrie, in der Wirtschaft wahrgenommen? Wo stehen wir auch? Und das ist jetzt hier auch deutlich genug angeklungen. Das Bild ist grundsätzlich jetzt nicht allzu positiv. Und die Energiekosten sind eines der zentralen Faktoren dabei. Das ist ganz klar. Es ist aber ein differenziertes Bild, weil das ist nicht nur Schwarzmalerei. Die Studienautoren fassen das zusammen mit dem schönen Satz, die Stimmung ist eigentlich schlechter als die Lage. Das heißt, da wird aktuell sehr viel darüber gesprochen, über Deindustrialisierung, über Abwanderung. Und wenn man die Unternehmen dann befragt, wer plant denn tatsächlich Standorte zu verlagern, das ist dann nur ein sehr, sehr geringer Teil. Das muss natürlich nichts heißen, denn die Pläne sind ja noch nicht alle gemacht. Aber es gibt zumindest Grund zur Hoffnung. Aber was die Unternehmen vor allem umtreibt, das sind 3 Faktoren und das sind zugleich die Faktoren, die die Unternehmen auch bei der Standortfrage als die wichtigsten identifiziert haben. Das ist zum einen die Verfügbarkeit von Fachkräften, das andere ist die Regulatorik und die Bürokratie und der dritte Punkt, den hatten wir eben, das sind die Energiekosten und das ist tatsächlich der schwerwiegendste. Und wir hatten das ja eben auch jetzt Thema Wasserstoff häufig genug erwähnt. Wenn ich als Betrieb vor der Frage stehe, wie ersetze ich denn beispielsweise Prozessdampf, der in der Regel ja über KWK, über Erdgas produziert wird. Wie ersetze ich denn jetzt Erdgas beispielsweise mit Wasserstoff? Mit was für einen Kosten geht das denn einher? Das sind, wenn wir auf die Zahlen gucken, das sind das Vielfache der Kosten. Und hier, das sagen die Studienautoren auch ganz klar, beziehungsweise die Studieninitiatoren, das ist zum einen der Verband der Energieabnehmer und zum anderen die Stiftung Klimawirtschaft, spielen den Ball der Politik zu und sagen, hier muss ein bisschen was passieren. Passiert ja auch ein bisschen was, Aber denken wir zum Beispiel an die Wachstumsinitiative der Bundesregierung. Da sind ein paar vollmundige Ankündigungen in Richtung der Industrie, wie man das Thema Energiekosten adressieren kann. Und hier ist vieles noch offen. Das heißt, da ist die Umsetzung, also bis auf die Ankündigung ist noch wenig passiert.
Ja, und da kommt man natürlich dann auch einfach in den Konflikt, dass eigentlich die Erkenntnis ist klar, es wird nicht günstiger, es wird teurer. Michaela hat zwar gerade gesagt, wir sind bei Weitem nicht mehr auf dem Preisniveau, das wir ja zwischendurch ja in der Energiekrise hatten. Wir sind sogar relativ nah wieder an einem Niveau, wie wir es vor der Krise hatten. Aber auch da gehörte halt Deutschland bei den Energiepreisen schon zu einem Land mit sehr hohen Kosten. Jetzt liegen wir da immer noch ein bisschen drüber. Wir sind da schon an der Spitze. Und um diese Situation auszugleichen, guckt man gerne Richtung Staat. Und beim Staat sieht man ja vor allem oder hört vor allem von leeren Kassen. Ja, da reden wir immer wieder drüber. Der Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung soll eigentlich helfen, solche Transformationsprojekte auch mitzufinanzieren. Da ist aber nicht mehr viel Geld drin. Haben wir ja zum Beispiel auch mit dem Blick auf die Kraftwerksstrategie zuletzt immer mal wieder drüber gesprochen. Also die Lage ist durchaus ja, verzwickt.
Und jetzt denken wir mal zurück an den Jahresanfang. Da hatten wir eine Debatte um den Industriestrompreis, beziehungsweise die Debatte hatten wir auch schon im letzten Jahr. Der ist nicht gekommen bis heute. Die Diskussion, ich sag mal, schwelt im Hintergrund immer noch so ein Stück weit. Aber die Idee, dass man die Industrie beim Strompreis entlastet, die hat sich nie umgesetzt bis heute politisch. Was stattdessen gekommen ist, ist ja eine Erhöhung oder ein Wegfall von Vergünstigung bei den Netzentgelten. Wir wissen ja, da müssen wir ein bisschen zurückblättern gedanklich, dass aufgrund des Urteils Bundesgerichtshof zum Haushalt der Bundesregierung. Da ist eine Fördermaßnahme weggefallen für die Industrie, die die Netzentgelte auf Übertragungsnetzebene betraf. Und zack, vom Industriestrompreis, der entlassen soll, waren wir auf einmal bei einer sehr hohen zusätzlichen Belastung. Und die ist bis heute sozusagen gar nicht geheilt. Und das trübt natürlich auch das Stimmungsbild.
Ihr wollt die Digitalisierung in eurem Unternehmen vorantreiben und sucht nach Inspiration? Dann markiert euch den 5. und 6. November 2024 rot im Kalender, denn es ist wieder Zeit für die Go Digital in Leipzig, der Digitalisierungskongress für die Energiewirtschaft. Egal, ob ihr bereits an einem ersten KI-Use-Case arbeitet oder einfach neugierig auf die neuesten Entwicklungen seid, hier trefft ihr auf Gleichgesinnte und Experten. Dieses Jahr stehen beeindruckende KI-Anwendungen und praxisnahe Vorträge im Mittelpunkt. Netzwerken, Ideen austauschen und von den Besten lernen. Das alles wartet auf euch. Meldet euch jetzt an und seid dabei, wenn die Zukunft gestaltet wird. Den Anmeldelink findet ihr in den Shownotes.
Und über allem schwelt ja dann auch nochmal eine Diskussion, über die wir ja zuletzt auch gesprochen haben. Wie geht es eigentlich weiter mit den Industrienetzentgelten? Bislang wurden ja Unternehmen dafür belohnt, wenn sie sehr regelmäßig Strom abgenommen haben. Das passt aber nicht mehr zu dem neuen Energiesystem. Und da ist in dieser Woche auch die Anhörungsfrist bei den Verbänden geendet zu dieser Neuregelung. Da haben sich auch viele eingebracht, da haben wir punktuell auch darüber berichtet und werden das auch noch weiterhin tun, weil auch da eigentlich gerade für die Grundstoffindustrie, die Chemieindustrie ist ganz, ganz vorne dabei bei der Kritik. Da kommen eigentlich, es ist absehbar, dass höhere Kosten auf die Unternehmen zukommen würden, wenn der Staat keine andere Regelung findet und ausgleicht. Und zuständig dafür ist die Bundesnetzagentur, die sagt ganz klar, wir setzen die Energieregelungen fest, aber Industriepolitik, das muss der Staat machen und da guckt man dann wieder in den Haushalt.
Genau, da sieht man nicht viel in der Richtung, bisher zumindest.
Kommen wir von der Industrie in die Herzkammer des Energiesektors und gucken auf die Bundesnetzagentur, die ja sehr zentral ist und noch zentraler geworden ist durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Da, wo früher die Bundesregierung noch zwischengeschaltet war, beziehungsweise der Bundestag, der über Verordnungen bestimmte Festlegungen für den Energiesektor treffen konnte, fällt dieser Punkt jetzt in vielen sehr zentralen, bei vielen zentralen Netzthemen aus. Und die Bundesnetzagentur ist direkt zuständig. Und viele Juristen und Juristinnen sind deshalb einigermaßen aufgeschreckt, weil das verändert die Arbeit natürlich irgendwie total. Und Michaela, du warst bei einer Energierechtstagung diese Woche im Ruhrgebiet, in Mülheim an der Ruhr. Und hast auch dort, passt wieder, ein Stimmungsbild eigentlich eingefangen. Was war da so los?
Der Deutsche Energierechtstag von der Kanzlei Rosin Büdenbender, das ist eigentlich so ein gesetzter Termin bei uns in der Redaktion, weil das ist einfach spannend. Da sind 400 Teilnehmer, kann man sich vorstellen, viele Frauen, ganz im Gegenteil zu ganz anderen Veranstaltungen. Da muss ich mich teilweise sogar mal in die Schlange stellen, wenn ich aufs Klo muss. Das ist ganz ungewohnt, das ist ja bei anderen männlich dominierten Tagungen ganz anders. Ja, und das sieht man auch am Führungspersonal, was da eintrudelt, das durchaus hochkarätig ist. Da waren zugegen die Anne-Christine Frister, die Vorsitzende, die Richterin des OLG Düsseldorf, und Ulrike Picker, Richterin am BGH. Und da sieht man schon, die Juristerei ist schon auch weiblich geprägt, auch mit Führungspersonen.
Ja, das Oberlandesgericht in Düsseldorf ist ganz zentral, weil das immer zuständig ist für die Regulierungsstreitereien. Weil es war ja in der Vergangenheit schon so, dass im Prinzip jede Entscheidung der Bundesnetzagentur vielfach beklagt worden ist. Und die Frage ist, was passiert da künftig eigentlich? Weil es geht ja immer noch die Sorge um, die Bundesnetzagentur hat jetzt eigentlich ja die Hoheit, sich ihre Regeln selber zu machen. Juristen können nicht mehr an die Schnittstelle zwischen Bundesnetzagentur und Gesetzgebereien und können sagen, naja, da ist vielleicht die Verordnung auch nicht eins zu eins so umgesetzt oder die Verordnung sagt was anderes als das, was jetzt die Bundesnetzagentur sagt. Künftig kann die Bundesnetzagentur Festlegung selber treffen. Juristen fürchten, dass diese Entscheidungen schwieriger zu beklagen sind. Auf der anderen Seite sagt aber die Bundesnetzagentur, wir haben eine viel größere Sorgfaltspflicht jetzt, wir müssen viel besser begründen, und das ist ja jetzt gerade so die Diskussion, die läuft.
Also da war auch zugegen Herr Zino, das ist der Leiter Recht vom BMW-Konzern, der ganz klar gesagt hat, ich habe große Sorgen, dass sich hier viel ändert. Der ist so ein bisschen, wie er so schön sagte, traumatisiert von einem BGH-Urteil. Also er hat vor allem Sorge, dass beim OLG Düsseldorf fühlen sich Unternehmen zumindest gehört und auch ganz gut aufgehoben. Aber sobald es in Richtung zur höchsten richterlichen Entscheidung ging, zum BGH, da gab es schon irgendwie den Eindruck bisher, da steigt das Gericht nicht so tief ein in unsere Themen. Und das müsste es ja theoretisch, ne? Weil jetzt im Endeffekt die Verordnung über der Bundesnetzagentur wegfällt. Das heißt, sie hat deutlich mehr Machtfülle, muss auch kontrolliert werden, muss auch genauer begründen. Das steht auch im Gesetz drin. Und da hat versucht, die OLG-Richterin so ein bisschen der Branche die Sorge zu nehmen und hat gesagt, ja, natürlich, jetzt sind wir am Zug. Wir müssen inhaltlich mehr einsteigen. Wir müssen uns mit Entscheidungen der Bundesnetzagentur noch stärker inhaltlich befassen. Das tun sie ja jetzt schon, ne? Vor allem das OLG Düsseldorf. Aber da wird es vielleicht nochmal einen Schritt mehr geben, dass eine Art Kontrolle oder Check and Balances da nochmal stattfindet.
Und die Sorge, dass das am BGH nicht so stattfindet, worin liegt das begründet?
Ja, also Herr Zino hat so ein Urteil berichtet, da ging es um den Produktivitätsfaktor der Regulierung. Da hat er so eine mündliche Anhörung so im Kopf, hat gesagt, er ist traumatisiert davon. Also der hatte das Gefühl, also das persönliche Gefühl, er kann natürlich nicht für die Kanzlei selber oder für sein Unternehmen sprechen, dass die Richter einfach gar nicht inhaltlich eingestiegen sind und dann der Bundesnetzagentur eine Regulierungsermessen, wie es so schön heißt, zugestanden hat und das dann aber auch nicht weiter auseinanderklamüsert hat. Und das müsste in seinen Augen natürlich passieren. Und er hat auch klar gesagt, mein Arbeitsfeld oder mein Arbeitsumfeld hat sich wirklich geändert. Das, was früher ich oft gemacht habe als Jurist, machen jetzt auch viele Volkswirte. Das heißt, inzwischen trudeln auch mehr Volkswirte dann vom Konzern in Tulpenfeld in Bonn ein und nicht die Juristen und versuchen dann auf der Spur zur Entscheidung noch einiges gerade zu biegen. Aber ja, die Grundsorge als Anwalt, ne, oder auch als Kanzlei dann, ich kann nicht mehr so eingreifen wie früher, die ist halt schon da. Und von der Bundesnetzagentur selber war auch die Beschlusskammervorsitzende von der auch zugegen und hat versucht, auch da so ein Stück weit diese Sorge zu nehmen, gesagt, nein, wir reden viel, wir hören uns an, wir laden Experten ein, wir versuchen sehr transparent zu sein. Wir haben ja auch die große Beschlusskammer eingerichtet, die so ein bisschen, ja, so ein pluralistisches Bild in der Bundesnetzagentur verkörpern soll. Das heißt, es sollen noch mehr Stimmen in die Entscheidung eingezogen werden, auch von außen. Aber klar, ist dann natürlich so eine Grundsorge. Wir können nicht mehr so viel Einfluss nehmen auf die Entscheidungen, die kommen.
Was ja auch Ergebnis einer Transformation eigentlich ist, nämlich genau dieser Transformation, dass die Bundesnetzagentur künftig mehr Eigenverantwortung hat. Und dieses ganze System muss sich ja jetzt erstmal zurechtruckeln, weil die Bundesnetzagentur ist ja momentan erst dabei, nach und nach einen nach der anderen Festlegung jetzt selbst zu treffen in eigener Hoheit. Und da wird in den nächsten Wochen und Monaten bis ins Jahr 2025 weit hinein ja noch einiges passieren.
Ja, da können wir uns bestimmt auch wieder auch lustige Namen einstellen. Die Bundesnetzagentur ist ja bekannt dafür, dass sie Festlegungen mit schönen Titeln schmückt. Also Wakanda, Wasabi, Rahmen, ne, also es gibt also die Festlegungen, die oben drüber hängen, die so das Grundsätzliche irgendwie betreffen, die hat sich Rahmen genannt. Da denkt der eine an das Nudelgericht, der andere denkt, oh Gott, was macht sie jetzt? Ja, das wird bestimmt noch spannend für uns auch als Energiejournalisten zu beobachten sein. Da wird einiges passieren.
Aber ich finde, an einigen Punkten merkt man ja auch schon, wie sehr sich diese veränderten Rahmenbedingungen für die Bundesnetzagentur auch schon in den Prozessen niederschlägt. Wir hatten eben beispielsweise die Industrienetzentgelte, die reformiert werden. Da ist die Bundesnetzagentur hingegangen und hat erstmal nur den Prozess eingeleitet und zwar mit ganz vielen Fragen an die Branche. Also da ist man sich offenbar der Verantwortung auch ein Stück weit bewusst, dass man hier erstmal sich über die Situation klar werden muss, um was geht es eigentlich. Das heißt, früher, wenn wir zurückdenken, begann in der Regel eine Konsultation der Bundesnetzagentur mit einem ersten Aufschlag. So könnte eine Festlegung aussehen. Bitte äußert euch dazu. Jetzt gibt es offenbar in den Verfahren eine Stufe davor. Die Bundesnetzagentur kündigt an und will erstmal für eine ordentliche Datengrundlage sichern. Und da lässt sich schon so ein Stück weit erkennen, finde ich zumindest, dass man an einigen Punkten nochmal sozusagen in den Prozessen nochmal mehr auf die Leute zugeht, sie abholt und sagt, hier wollen wir was verändern, helft uns doch vielleicht auch dabei, indem ihr uns sagt, was ihr braucht. Das ist so ein Stück weit vielleicht auch dem geschuldet, Michaela, was du gerade geschildert hast, dass man sich sicherer, also rechtssicherer die ganzen Prozesse gestalten muss.
Was aber natürlich am Ende klar ist, es wird jede Entscheidung vor dem Gericht landen. Das hat, ne, hat der Präsident der Bundesnetzagentur bei unserem Redaktionsbüro Besuch ganz klar gesagt. Da erwartet er nicht weniger Prozesse, sondern mindestens genauso viele. Und das ist auch das, was die OLG-Richterin gesagt hat. Ne? Die hat für nächstes Jahr auch schon wieder ein großes Urteil angekündigt, den schönen Satz gesagt, was wäre ein Jahr ohne EK-Verzinsung? Also ein Knackpunkt der Energiebranche. Wie viel können sie an Geld, wie viel kriegen sie zurück für das eingesetzte Kapital? Da geht's halt ums Eingemachte. Und da werden wir bestimmt auch weiter Gerichtsverfahren sehen. Wenn Frau Frister recht hat und sich die Befürchtungen von Herrn Zino aus der MBW nicht bewahrheiten, steigt vielleicht sogar der Bundesgerichtshof inhaltlich tiefer in die Urteile ein. Wir werden uns überraschen lassen.
Ja, bei all den Gesprächen, das ist ein positives Signal der Bundesnetzagentur. Wir hören euch an, bevor wir uns dann am Ende des Tages festlegen. Trotzdem kommt der Tag der Festlegung und dann wird wahrscheinlich genau das passieren, was Michaela gerade angekündigt hat. Es trudeln massenhaft wieder die Klagen ein. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein gewohntes Spiel. Und es gibt halt auch einfach viele Justiziare und Anwälte im Energiesektor, die müssen ja auch beschäftigt werden. Ja, sehr schön, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Mal gucken, ob wir in der nächsten Woche wieder in der gleichen Konstellation dabei sind. Hängt ja jeweils von den Themen ab, die uns so mitgebracht werden. Die Woche war voll. Trotzdem so das ganz große politische Highlight gab es erstmal nicht. Ja, wir gucken mal, was uns die nächste Woche bringt. Ich freue mich schon drauf und sage bis dahin schöne Grüße, bis bald. Tschüss.
Ja, schönes Wochenende.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.